übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtenfolge von Übers Leben. Heute Morgen mit Oliver Gries, 57 Jahre alt, und natürlich mit mir, Nicole, und meiner Kollegin
Anke.
Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hören heute eine Geschichte vom Überleben. Deshalb ist es heute besonders wichtig, dass wir uns gut im Raum verorten, im Hier und Jetzt, nochmal tief durchatmen, 3 Atemzüge, besser länger aus als ein, uns im Raum umschauen, uns bewusst machen, wir sind gerade hier, sitzen fest auf unseren Stühlen, fragen dafür immer, wo fühlt man gerade den stärksten, intensivsten Außenkontakt. Anke?
Machst du das da alle?
Wir sitzen ja wieder auf den schönen Gartenstühlen, die uns durch dieses Projekt begleiten. Und ich spüre heute den linken Unterarm auf der Armlehne des Gartenstuhls mehr als den rechten.
Okay.
Oliver, wie geht's dir heute Morgen?
Gut.
Gut. Dann wollen wir starten. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte aus der Flutnacht.
Ja, das stimmt. Meine Geschichte aus der Flutnacht.
Wie startete denn der Tag am 14. Juli für dich im Sommer 21?
Ja, der startete, zu dem Zeitpunkt hatte ich einen kleinen Nebenjob, weil ich schon im sogenannten Erwerbsminderungsrentenalter bin. Und hatte dann das Firmenfahrzeug dieser Firma zu Hause und habe den an dem Morgen in diese Firma nach Adenau, von Insel quasi, nach Adenau wieder zurückgefahren.
Mhm.
Habe mir dann ein kleines Frühstück mit nach Hause geholt und habe dann in dem Haus mit dem Grundstück, wo ich gewohnt hatte, damals Gartenarbeit gemacht. Ganz normale Gartenarbeit, Rasen gemäht und solche Geschichten. Es hieß, es wäre Starkregen angesagt. Aber naja, also bis zu der Mittagszeit, als meine damalige Lebensgefährtin dann nach Hause kam, war da noch nichts von zu merken.
Sonst hättest du keinen Rasen gemäht, ne?
Das hätte ich mir dann gespart wahrscheinlich, ja. Aber sie kam dann nach Hause und hat gesagt, also es wäre tatsächlich Starkregen angesagt. Und man hatte ja 2016 schon gesehen, dass sie da schon etwas höher gekommen ist, weil dieses Haus nicht weit von der Haare entfernt gestanden hat. Und hat zu mir dann gesagt, wir sollten vielleicht mal alle Sachen, die unten auf dem Grundstück sind, mal so ein bisschen nach oben räumen. Damit da eventuell, wenn wieder so ein Wasser kommen würde, nichts wegschwimmt.
Also im Garten räumen.
Im Garten, ja. Also auf die Terrasse. Da gingen dann nochmal so ein paar Stufen hoch, da oben die Terrasse. Und das haben wir dann auch gemacht und Und dann kam der Regen. Mhm. Ja, und dann haben wir quasi gesehen, von jetzt auf gleich, dass ständig immer mehr die A schwillte immer mehr an. Und irgendwann hatten wir dann, ich habe dann noch versucht mit einer Pumpe oder mehreren Pumpen, die ich noch zu Hause hatte, so verschiedene Ecken am Haus ein bisschen zu sichern. Mhm. Aber irgendwann war dann der Punkt gegeben, wo Wasser dann irgendwo stand wie 2016 auch, wo ich mich daran erinnern konnte.
In eurem Garten oder
was? Noch nicht im Garten, sondern das war so auf der Schwelle von dem, da unten an der A war nochmal so ein kleines Grundstück, dann ging nochmal so eine Schräge hoch von ein paar Metern und dann kam erst das eigentliche Grundstück.
Okay.
Und so die Schwelle von 2016 wurde schon erreicht.
Mhm.
Ja, und dann dachte ich, okay, also jetzt ist dann, bis dato ist jetzt dann noch alles sicher, aber wenn es dann höher kommt, naja. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Es kam höher. Und wir haben dann, ich glaube, es war 8:45 abends, noch im Wohnzimmer gestanden und haben dann in Insul quasi die Brücke, die war vis-à-vis von dem Haus entfernt, auch dieses Teil, wo ich dann nachher noch drauf gestanden habe, die haben wir dann mit einem riesen Getöse quasi noch vom Wohnzimmer aus zusammenbrechen gesehen.
Da war es noch hell, ne? Das war ja so.
Da war es noch hell, ja. Da war es noch hell. Irgendwann sagte dann meine Lebensgefährtin zu mir, geh mal bitte runter in die Kellerwohnung, also was eigentlich meine Wohnung gewesen ist. Da drückt das Wasser jetzt durch den Abfluss hoch.
Okay.
Und da konnte man vom Erdgeschoss in den Keller innen in die Wohnung gehen mit 15 Treppenstufen. Von außen war die begehbar nochmal mit einer Außentüre. Und ich bin dann aber von innen runtergegangen und bin quasi unten angekommen und stand dann schon so kniehoch im Wasser unten drin. Und das war eine Wohnung, die, die ging quasi von diesem Runtergang von der Treppe in eine Richtung bis zum Ende war dann die Küche und in der anderen Richtung war die Außentüre. Und die Außentüre, das war eine Holztüre, die war mit Glas eingefasst.
Mhm.
Und dann habe ich mich aber von diesem Runtergang von der Treppe, von dieser Türe nicht wegbewegt, Gott sei Dank in keine Richtung, und guckte dann diese in Richtung der Außentüre und dann sah ich in diesem Glas oben, das noch so maximal vielleicht 10 cm Licht zu sehen war. Der Rest war alles nur Wasser, wie als wenn du quasi in ein Aquarium reinkommst.
Mhm.
Und ich habe noch nicht ganz fertig geguckt, kam diese Türe mir quasi wie ein Geschoss durch diesen Flur entgegengeflogen. Innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, wirklich von einem Bruchteil von Sekunden, hebelten alle Türrahmen aus. Ich habe einen Satz gemacht in dieses nächstgelegene Zimmer, habe mich dann am Türrahmen rumgehangelt, bin die Treppe hochgeschnellt, 3, 4, 5 Treppenstufen auf einmal, bin oben angekommen, habe gestanden, habe Luft geholt, Wasser 30 Zentimeter hoch.
Ja.
Innerhalb von 20, 30 Sekunden ist 120 Quadratmeter, 2,20 Meter Steckenhöhe vollgelaufen. Absolut. Nichts mehr zu halten. Absolut nichts mehr. Ja, und da gab es natürlich auch kein Entkommen mehr aus diesem Haus. Ne? Also das, keine Chance. Wir haben dann an der Haustür gestanden, da ging links und rechts ein Treppengeländer hoch aus massivem Stahl. Das hat geknackt, wie ein Zahnstocher wegbart. Also die Gewalt, die das war einfach nur...
Kann sich gar nicht vorstellen. Dass das Unvorstellbare bis heute, ne? Wie schnell das gehen konnte mit dem Wasser.
Ja.
Wo seid ihr dann hin? Ich dachte, ihr kommt nicht raus.
Aus die Nachbarschaft war zwischenzeitlich, also die kamen, bevor das Wasser so hoch war, kamen die rüber und wollten bei uns eigentlich mal nachfragen, was wir so geplant haben, beziehungsweise was, wie bei uns so aussieht.
Mhm.
Ja, und die hatten naja auch dann keine Möglichkeit mehr, wieder zurückzukommen. Und dann hat damals, hat man beschlossen, wir gehen auf den Speicher.
Mhm.
Wir hatten 2 Hunde, eine Katze. Dann haben wir auch im Speicher ein paar Lebensmittel, was zu trinken, alles auf den Speicher geräumt. Die Nachbarschaft war mit Mutter, Vater und einem 10-jährigen Jungen bei uns drüben. Es war eigentlich alles schon auf dem Speicher. Bis auf den Nachbarn, der saß noch auf der runtergelassenen Speichertreppe und ich bin jetzt noch unten im Wohnzimmer quasi rumgelaufen und habe immer noch geguckt und gemacht und getan, weil du warst so ohne Adrenalin, du konntest quasi in dem Moment gar nicht, man hat es einfach nicht verstanden. Ne? Also ich habe 2, 3 Mal die Augen zugemacht und habe gedacht, ich träume, aber das war halt nicht. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann auch an dieser Speichertreppe nochmal an ihm vorbei. Dann kam man ins Esszimmer. Speichertreppe war am Flur. Und vom Esszimmer konnte man nochmal um eine Wand gehen, so eine Zwischenwand. Da war ich in der Küche. Und da konnte ich in der Küche aufs Küchenfenster gucken. Also der Küchenfenstersims von außen war ungefähr in 2 Meter Höhe. Mhm. Dann kam das Küchenfenster, was ungefähr 1,20 m, 1,30 m Glas hatte. Und da war an Licht nichts mehr zu sehen. Also du warst quasi wie in einem geschlossenen Sarkophag, wo nur noch Wasser außenrum war, was dich komplett umgeben hat. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, das kann irgendwann nicht mehr gut gehen. Und dann gab es wohl einen Einschlag. Also ich habe mich dann irgendwann mal mit meiner damaligen Freundin unterhalten. Die hat mir dann gesagt, sie hätte aus dem Dachfenster raus wohl einen Bagger oder so was aufs Haus zutreiben gesehen. Und der muss wohl dann genau in der Küche in die Giebelwand eingeschlagen sein. Und da war natürlich dann alles zu spät. Also ich bin dann komplett mit dieser Flutwelle, mit allem, was in der Küche war, ob Küchenfehlkombination und so weiter und so fort, bin ich durch die Wohnung gespült worden. Mein Nachbar, das weiß ich, der hat nur einen Schrei losgelassen, ist hochgehechtet. Und dann bin ich irgendwann durchs Wohnzimmer und im Wohnzimmer auf die Wand, auf die Außenwand zu. Das war eine Wand, die hatte eine Balkontüre und drei große Balkonfenster, die so groß waren wie eine Balkontüre. Und da bin ich dann drauf zugetrieben und habe ich mir nur gedacht, okay, das war's, jetzt geht's durch die Wand. Ne? Also irgendwo. Und das war Gott sei Dank ein Fertighaus und diese Wände haben gleichzeitig so in dem Moment, wo ich wurde angerauscht kam, ging da wie so ein Domino-Effekt. Da sind die Wände gebrochen und dann bin ich quasi dann raus in die A. Und von dem Moment an dann wohl irgendwo durch bis auf diese Insel, wo ich dann da gestanden habe, dahin. Und dann irgendwann bin ich zu mir gekommen und dann stand kein Haus mehr, nur noch die Garage und ein Stück vom Carport. Und gefühlt eine Stunde später hat es noch zwei, dreimal geknackt und da war das auch weg.
Und du bist im Austreiben aus dem Haus gestrandet an diesem Brückenpfosten mit dem Baum.
Mit dem Baum.
Den du eben
ja,
schilderst. Genau.
Da muss ich wohl irgendwo angekommen sein. Ich habe den mir noch, weil ich die ganze Zeit draußen unterwegs war, war ich auch gerade im Umzugsmodus. Das heißt, ich hatte mir vor, noch was Trockenes irgendwie anzuziehen,
aber
hatte mir nur einen Bademantel übergeworfen. Ich hatte also sonst nichts an, außer einen Bademantel und wollte mir eigentlich noch was Trockenes anziehen, aber da bin ich nicht mehr so gekommen. Der Bademantel war dann alles, was mir geblieben ist.
Und mit dem Bademantel hast du die Nacht?
Die 15 Stunden auf diesem Stück da von der Brücke verbracht, ja.
An den Zeitpunkt, als du rausgespült wurdest, kannst du dich nicht mehr erinnern?
Nee, ich kann mich nicht mehr erinnern, auch nicht, wo ich meine Verletzungen habe, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, als ich dann da aufgeschlagen bin, du stehst quasi da erstmal und weißt, deine Familie, deine Hunde, die Nachbarschaft, alles war auf dem Speicher.
Mhm.
Das Haus ist weg. Dann werden die wohl auch weg sein, weil wo sollen sie hin sein? Also das, jetzt konnte ich allerdings nicht sehen, hat sich ja im Nachhinein herausgestellt, dass die quasi mit dem abgebrochenen Dach, was sich von dem Haus abgelöst hat, das hat sich so gedreht, dass sie quasi wie auf einem Floß auf dem Wasser getrieben sind und sind dann an ein Nachbarhaus, was 100 Meter entfernt gestanden hat, an ein Nachbarhaus angeschwemmt worden. Und die Familie von dem Nachbarhaus, die saßen auch schon auf dem Dachboden oben. Und die haben dann das Klopfen unten gehört an den Fenstern und sind drunter und haben die Fenster eingetreten. So konnten die dann übersteigen. Also die konnten übersteigen ab von dem Dach in dieses andere Haus. Und ich weiß noch, dass meine Freundin damals gesagt hatte, das erste Mal, als sie nass geworden ist, ist, als sie von dem Dach in dieses Haus eingestiegen ist, weil in dem Haus ja schon Wasser stand.
Ja.
Sonst sind die komplett trocken wie auf dem Floß rübergekommen.
Was ein Wunder.
Ja.
Und unvorstellbar eigentlich.
Absolut.
Ne?
Ja.
Ja. Ja, und dann die Katze saß dann noch mit einem von den Hunden auf dem Dach, als die übergestiegen sind. Der Hund hatte kein Geschirr an, den konnte sie auch vorher nicht irgendwie festmachen. Der andere hatte ein Geschirr an der Leine, den hatte sich an den Gürtel gebunden, er hat die ganze Rettungsaktion mitgemacht und die auf dem Dach saßen, an die Katze und an den Hund, kam sie nicht mehr ran und hat die quasi noch im Augenwinkel dann wegtreiben gesehen mit dem Dach. Und aber der Hund ist dann tatsächlich, muss wohl in dieser Nacht, also genau weiß ich das auch nicht mehr, man verdrängt ja so einige Sachen, wohl in dieser Nacht noch 6 Kilometer weiter in einem anderen Ort tatsächlich lebendig aus dem Wasser gezogen worden sein. Und das auch noch von einer Tierarzthelferin, die den dann auch mit in die Praxis genommen hat und anhand vom Chip und von der Registrierung konnte man mir den dann zuordnen. Aber für mich war halt, also wie gesagt, ich habe von dieser Aktion ja gar nichts mitbekommen. Ich stand jetzt nur da und habe mir gedacht, okay, jetzt, das war's.
Du dachtest während der ganzen Zeit, du hast alles verloren.
Ja, ich habe dann auch also dermaßen unter Hochspannung gestanden, weil ich ja nicht wusste, hält dieses Stück, es brach auch immer wieder mal irgendwas ab von diesem Stück, wo ich da stand. Es lag auch noch ein Baum quer nebendran, wo ich nicht genau wusste, in welche Richtung der sich irgendwann mal drehen wird. Wenn er sich so in meine Richtung dreht, dann muss ich versuchen, irgendwie da auszuweichen. Also etwa an eine ruhige Minute oder an Sitzen oder sowas gar nicht zu denken. Also ich stand da schon mit Hochspannung und es kamen noch teilweise Sachen an mir vorbeigeschwommen. Ich habe also in der Nacht alles gesehen, ob jetzt Tiere, Gastanks, Leichen, Wohnwagen, es kam alles an mir vorbei. Und ich habe dann irgendwann mal gesehen, dann kam ein riesen Block von oben runter. Das hat für mich so ausgesehen, als wenn das Styropor wäre, was auf dem Wasser schwimmt, so Dämmmaterial in dem. Aber als es dann näher kam, habe ich gesehen, das war ein Betonklotz. Und dieser Betonklotz trieb auf dem Wasser. Der ist nicht untergegangen, der trieb auf dem Wasser. Man kann sich diese Gewalt nicht vorstellen. Ja. Und dann habe ich halt für mich entschieden in der Nacht, irgendwann sollte dieses Wasser jetzt auf der Insel, auf der Insel, wo ich da stehe, soll das Wasser jetzt so hochkommen, dass ich mich unter Schmerzen irgendwo krampfhaft an diesem Baum klammern müsste, habe ich mich dazu entschieden, das nicht zu tun und hätte mir dann einen Moment ausgesucht, wo ich dann tatsächlich mich einfach irgendwo fallen lassen hätte. Also für mich war das abgeschlossen. Ich habe mir gesagt, nichts unter Schmerzen, dann mache ich die ganze Sache ein Ende. Ja. Genau, ja. Und dann, dann habe ich dann immer wieder, weil ich Taschenlampen gesehen habe aus verschiedenen Fenstern immer wieder. Und irgendwann hat man dann die Taschenlampen auch ausgemacht. Wahrscheinlich um Strom zu sparen, Batterien zu sparen oder so irgendwann in die Richtung. Und dann habe ich dann halt, obwohl ich genau wusste, kommt mir keiner zu Hilfe, aber immer wieder um Hilfe gerufen, um dass die Leute vielleicht nochmal die Taschen, dass ich einen Bezugspunkt hatte. Ne? Das tut ich nicht ganz so. Und dann gab es noch eine Situation, ein Haus, was in der Straße, wo wir wohnten, etwas weiter hoch stand. Da war nur noch, also da sah ich Taschenlampen aus der Hälfte dieses Hauses und die andere Hälfte des Hauses hat schon gar nicht mehr gestanden. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich dann in der Nacht wahrscheinlich auch noch so weit kommen, dass dieses Haus quasi zusammenbricht und wird dann auch noch an dir vorbeigeschwommen kommen. Also bin ich felsenfest von ausgegangen. Ich habe auch dann später mit unserem Nachbarn gesprochen. Und habe dem das gesagt und habe ich ihm auch gesagt, sag ich, wusstest du eigentlich, dass du nur noch in der Hälfte deines Hauses sitzt? Und dann hat er gesagt, nein, habe ich nicht gewusst.
Was hat gehalten?
Dann sei froh, hat gehalten. Ja gut, und dann irgendwann morgens oder gegen morgen, als die Sonne dann so ein bisschen aufging, ging auch so ein bisschen, man konnte sehen, dass so ein bisschen das Wasser irgendwie zurückging. Also gestiegen ist es auf gar keinen Fall mehr und Wasser ging zurück. Und komischerweise so, ich nehme an, dadurch, dass diese Insel mit dem Baum noch stehen geblieben ist, ist natürlich Wasser daran abgeballt und ist immer links und rechts vorbei.
Ja.
Und in der Mitte hat sich dann so eine kleine Schneise aufgetan, wo auch ein Baum in der Mitte lag. Ja, und dann habe ich dann beschlossen, mal von dieser Insel da irgendwie runter zu krabbeln, auch mit meiner Verletzung. Und habe mich dann unten auf den Baum gesetzt. Habe auch sogar noch zweimal so ein bisschen Wasser aus der Hand, aus der A getrunken, weil ich dermaßen Durst hatte, war eigentlich alles egal drin. Und da hat die Nachbarin, die quasi vis-à-vis wohnte, mit der habe ich dann kommuniziert und habe ihr dann signalisiert, ich versuche das jetzt mal zu dir rüberzukommen. Ich hatte mir so einen Stock von dem Baum abgebrochen und habe gedacht, du gehst jetzt gegen die Strömung und dann versuchst du dann da durch. Sie hatte mir einen Wasserschlauch aus dem Fenster geworfen, den ich dann hätte, aber ich bin froh, dass ich das getan habe, weil das hätte ich ja auch nicht geschafft. Allein schon, weil du gar nicht weißt, was in dem Wasser unten drin war oder ob da jetzt noch ein offener Kanaldeckel oder Gullydeckel. Dann wärst du da unten reingefallen und habe das gemacht. Ne? Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann in dieses Haus daneben geguckt und guckte oben im Dachfenster und sah dann meine Lebensgefährtin aus dem Dachfenster gucken. War ich natürlich, und dann habe ich ihr drei Finger gezeigt für quasi die Nachbarschaft, Mutter, Vater, Kind, und dann hat sie mir drei Finger zurückgezeigt. Und dann habe ich ihr zwei Finger für die Hunde gezeigt und dann hat sie mir aber nur einen Finger zurückgezeigt. Okay, habe ich gedacht. Und dann, ja. Naja, und dann saß ich da und habe dann gewartet. Und irgendwann kam dann auf der anderen Seite, also Feuerwehr und so weiter, die standen alle schon da drüben auf der anderen Seite, aber es war klar, dass ich da nicht wegkam ohne ein Heli. Und bin dann, oder auf der anderen Seite kam dann ein ehemaliger Nachbar von uns, der signalisierte mir dann irgendwann mit so Zeichen, ich soll mich gleich ducken, ruhig bleiben, ducken, und es würde gleich ein Hubschrauber kommen. Und da wusste ich, wenn der dann sagt. Weil die Feuerwehr, die rief immer nur, ruhig bleiben, ja, ruhig bleiben ist gut, aber wie lange jetzt noch? Ne? Also ich irgendwann, so, und dann irgendwann tatsächlich kam dann dieser Heli. Und da weiß ich noch, da gab es eine super Angelegenheit. Dieser junge Mann in seinem Gummianzug, der wurde dann da runtergelassen. Und dann sagte der zu mir, ich mach dich jetzt fest, dann ziehen wir die Winde nicht mehr hoch. Nur der Heli zieht ein bisschen hoch. Und wohin? Krankenhaus oder so? Nein, habe ich gesagt, da hinten, wo die Frau mit dem Hund steht. Da möchte ich gerne abgesetzt werden. Ne? Dann hat er gesagt, ist okay, alles klar. Und dann machen wir die Schuss und dann sind wir auch direkt wieder weg. Auf Smalltalk haben wir keine Zeit, sonst ist mir schon klar. Und dann habe ich zu ihm gesagt, können wir dann vielleicht bitte so fliegen, dass keiner drunter gucken kann, weil ich habe außer dem Bademantel noch keine Unterhose oder sowas an. Und dann hat er nur gemeint, du hast ja ein Problem. Ne? Ja, also ich, in dem Moment ist alles an mir abgefallen. Ja. Erstmal, ne? Ich habe gedacht, es gibt jetzt nur noch eins, du stehst mit dem Heli ab und ansonsten hast du alles hinter dir. Ne? Das war schon, naja, gut. Ja, und dann wurde ich rübergesetzt und dann ist man halt, bin ich erstmal ein bisschen versorgt worden. Man hat mir dann mal ein T-Shirt verpasst, in Größe S, wo ich mich dann reingezwängt habe. Und egal. Und dann sind wir in so eine Auffangstation, in den übernächstgelegenen Ort auf der Höhe gebracht worden. Das war so ein Dorfgemeinschaftshaus, wo alle Leute dann quasi so ein bisschen versammelt wurden, wo man zu essen und was zu trinken bekommen hat. Und da
war eine Betreuungsstelle eingerichtet.
Ja, da habe ich erstmal durchgeatmet und dann so, ich wollte erstmal nichts sehen und nichts hören. Ich war fix und alle und war eigentlich froh, dass jeder überlebt hatte. Ich habe auch meiner Freundin damals keinen Vorwurf gemacht, dass sie jetzt nur einen Hund gerettet hat. Sie musste sich um sich kümmern und ja, und dann irgendwann, ich glaube am nächsten Tag, war halt so ein bisschen meine Wunde am Fuß ausgewaschen und so was hatte man in Insul schon. Und dann wurde wohl von einer Bewohnerin aus Insul ein damals eigentlich Hausarzt, Allgemeinarzt, in Notarztfunktion. Der wurde da hochgeschickt, wo wir quasi waren, weil man ihm gesagt hat, da wäre jemand, der hätte sich verletzt, der möchte bitte mal danach gucken. Und der kam dann tatsächlich hoch und hat gesagt, also das ist jetzt schon ein bisschen was her und man sollte doch, das ist jetzt keine Empfehlung, sondern eigentlich so ein kleiner Befehl, man müsste damit ins Krankenhaus. Ja. Und dann habe ich gesagt, der soll ein Heftpflaster drauf machen, alles gut. Ne? Aber sagte, nee, das funktioniert so nicht. Dann meinte ich, wie kommen wir denn da oben weg? Ist doch eigentlich alles. Ne? Da sagte ich, rufe eine RTW und dann gucken die schon irgendwie. Naja gut, dann sind wir dann gefühlte 2 Stunden, wo man normalerweise 10 Minuten fährt, gefühlte 2 Stunden unterwegs gewesen. Und dann kam ich ins Krankenhaus. Und dann wurde quasi, weil es schon zu spät war, die Wunde eigentlich nur gesäubert und verbunden. Und man hat mir dann gesagt, ich sollte dann einen Tag später nochmal zum Verbandswechsel kommen.
Und die Wunde war am Fuß?
Am Fuß, auf dem Fußrücken oben quasi drauf. Ein kleiner Schnitt über 10, 15 Zentimeter, bisschen aufgeklafft. Und dann haben die dann halt eben nur so versorgt und okay, ja. Und dann, aber in der Nacht wurde mein Bein immer dicker. Ich hatte quasi die Wunde war am linken Fuß. Mein Bein, das wurde so dick wie alle Beine zusammen. Ich konnte kaum noch laufen. Ich hatte Fieber, alles Mögliche. Und am nächsten Tag, als ich dann zum Verbandswechsel ins Krankenhaus, da war damals noch ein Krankenhaus in Adenau kam, das weiß ich noch, da war da ein Chirurg, der hat dann diesen Verband aufgemacht und hat gesagt, mein Freund, der Fuß ist nekrotisch, der Fuß ist am Absterben und der Fuß ist langsam schon schwarz. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was bedeutet das? Und dann hat er gesagt, das bedeutet, dass wir jetzt erstmal dieses tote Fleisch und so was um die Wunde drum abschneiden müssen, um zu gucken, was da los ist. Und ich setze hier mal so eine Lokalanästhesie um die zwei, um die Wunde drumherum. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, das wird nicht helfen, weil der so entzündet ist. Da müssen wir jetzt durch. Ja.
Und jetzt dürfen wir den Zuhörenden, die Nicole und ich können sehr erfreulicherweise sehen, wir dürfen den Zuhörern dann an der Stelle verraten, du sitzt mit beiden Füßen hier.
Ja.
In der Waschbar und deine Geschichte mit uns.
Ja.
Also alles nochmal gut gegangen.
Definitiv, ja. Das kann man so sagen.
Aber es war ein langer Weg.
Ja. Das ist wohl richtig, ja.
Und nicht nur gesund werden war ein langer Weg, sondern wieder ankommen ja auch. Denn wenn wir deine Geschichte richtig verstanden haben, dann gab es hoffentlich ein großes Wiedersehen mit Hund Nummer 2, der zwischenzeitlich wohl gepflegt war und in guten Händen.
Mhm. Nur die Katze, die hat leider nicht überlebt, aber die war auch schon 18 Jahre alt. Mhm. Mit der waren wir auch tatsächlich noch am Tag vorher beim Tierarzt. Die hatte Niereninsuffizienz, nennt man das, glaube ich. Ja. Mhm. Und die war schon fast blind und hat schon immer viel gehört. Also da war überhaupt keine Chance mehr. Also wenn ich das an dem Tag gewusst hätte, dass tatsächlich den nächsten Tag, dann hätte ich sie vom Tierarzt erlösen lassen.
Ja.
Und dann hätte sie wenigstens vernünftig so.
Aber 18 Jahre in Gänze klingt auch nach einem schönen Katzenleben.
Die ersten 10 wissen wir nichts von. Die haben wir aus dem Tierheim, da war sie schon 10.
aber Garantie für 8 Jahre.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Kann man geben.
Du kannst sehr gut über deine Erlebnisse sprechen. Das ist nicht so gewöhnlich. Ne? Also viele Menschen haben Schwierigkeiten, über das zu sprechen, was sie erlebt haben. Was hat dir geholfen in der Zeit danach?
Also ich kann sehr gut darüber reden, weil ich weiß, dass niemand, mit dem ich quasi zusammen war oder zusammen bin, ums Leben gekommen ist.
Mhm.
Wenn in der Nacht jetzt die Sache komplett anders ausgegangen wäre, dann hätte ich da niemals irgendwie so Interviews oder so ein Podcast oder irgendwann in der Richtung machen können, weil mir das dann zu schlimm gewesen ist. Es kam am Anfang mal jemand auf mich zu von Fokus, der hatte gefragt, ob ich meine Geschichte aufschreiben würde.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, aufschreiben tue ich es nicht, weil alles, was du schreibst, das brennt sich noch mal irgendwie so ein bisschen. Wir können da gerne ein Interview oder irgendwas machen, das ist kein Problem, damit die Nachwelt irgendwann mal weiß, was in dieser Nacht passiert ist.
Ja.
Aber ansonsten denke ich mal, die ganzen Psychotherapeuten und Psychologen, die sind alle wahrscheinlich so überlastet. Und wenn ich das durch Gespräche mit Freunden oder Bekannten oder Verarbeitung mit Spazierengehen durch Insul immer wieder an dem Baum vorbei, solange er noch steht, dazu verarbeiten kann. Und ich wohne auch mittlerweile in der Stadt oben im 2. Stock. Also da ist, glaube ich, die Maßgabe, dass man da ertrinkt, jetzt nicht so gegeben. Jetzt sei denn, Wasser vom Dach kommt in die Wohnung. Aber das kriege ich dann schon ganz gut kompensiert. Und
aber das ist so ein Sicherheitsanker, den du dir persönlich geschaffen hast, zu sagen, ich ziehe nicht mehr in eine Wohnung, in ein Untergeschoss, in Flussnähe, sondern ich gebe mich eher nach oben.
Ja, in Flussnähe, dort, nicht mehr so in Flussnähe. Also in Insul gibt es doch hochwasserfrei oder gibt es jetzt ein hochwasserfreies Baugebiet. Aber jetzt selbst wenn jetzt noch was von dem Haus stehen geblieben wäre und man hätte das wieder aufgebaut, also da wäre ich auf gar keinen Fall wieder eingetreten. Mhm. Also das absolut nicht. Und was ich auch noch sagen kann, der Hund, der damals weggeschwommen ist, der geht tatsächlich, wenn man im Sommer mit dem spazieren geht, auch wieder ein Jahr.
Ach.
Der läuft wieder, also der hat irgendwie, keine Ahnung.
Hat das auch gut verarbeitet. Das hat seinen Hund früher.
Der läuft wieder durch Wasser. Ja, kann man keinen vorstellen. Ne?
An die erfrischenden, abkühlenden Momente erinnern, ja, die überwiegen.
Jetzt ist die Erfahrung beinahe 4 Jahre her. Inwieweit hat sich deine Sicht aufs Leben verändert seither?
Ich sag mal so, man geht ganz anders durchs Leben. Also wenn ich früher jetzt irgendwo bei Lidl oder bei Aldi an der Kasse gestanden habe, wo der 15., dann habe ich gedacht, oh Mann, und geht das ein bisschen schneller und so weiter und so fort. Heute ist mir das egal. Heute lasse ich nur einen vor, weil ich denke,
ja,
du hast nichts zu verlieren. Ne? Du atmest noch und man sieht das dann, man hat doch mal gesehen, zum Beispiel, als ich dann irgendwann wirklich nur noch meinen Bademantel hatte in dieser Nacht und sonst nichts mehr, was man vorher hatte, was man vielleicht überhaupt niemals gebraucht hätte. Ich meine, am Anfang haben die ja irgendwelche Sachen gefehlt. Wenn du dann was machen wolltest, mal an die Versicherung oder du wolltest mit der Versicherung kommunizieren und hast keinen PC, gut, dann hast du wieder ein Blatt Papier rausgeholt und hast ein Kuvert rausgeholt und hast mit dem Blatt Papier gearbeitet, ne? Und dann war das alles okay. Aber mittlerweile, ich kann mich noch daran erinnern, Ich habe im Krankenhaus in Neuwied meine erste, von einer sehr netten Krankenschwester, meine erste eigene Unterhose bekommen. Meine erste eigene Unterhose wiederbekommen. Und zwar in Größe 9.
Mhm.
Also hätte ich zweimal reingepasst. Aber war meine Unterhose, war meine erste neue Unterhose. Das ist alles gut. Da freust du dich dann drüber wie ein kleines Kind. Ja.
Und das ist uns auch an vielen Stellen begegnet. Und das ist, glaube ich, auch was, wo die Kollegin und ich sagen, was wir in dem Job hier lernen durften in den letzten 4 Jahren, ist, dass Prioritäten und Wichtigkeiten im Leben andere werden.
Ja, ja, definitiv. Also du hast am Anfang, als man da was bekommen hatte, kamen dann von der Seite kamen irgendwelche Sachen oder Leute an dich angetreten, die gesagt haben, wir bekommen von denen ein Bett oder wir bekommen da Matratzen oder so. Also du hast dir, was du früher vielleicht gemacht hast, wenn du dann Möbel ausgefahren bist, was neu gekauft. Aber mittlerweile hast du dann immer irgendwas bekommen. Also die Unterstützung war schon ziemlich groß.
Mhm.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, sehr beeindruckende Zeit auch in Bezug darauf, wie die Menschen sich gegenseitig unterstützt haben.
Ja.
Wir enden unser Gespräch immer mit einem Marienstein-Moment, mit einem kleinen Glücksmoment der letzten Tage, vielleicht von heute Morgen oder irgendeinem Moment, auf den man sich freut in der Zukunft. Hast du uns auch einen Marienstein-Moment mitgebracht? Gibt es etwas, was dich jetzt in aller Einfachheit besonders freut?
Ja, ich habe mir jetzt eben schon mal lange Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, es freut mich, dass ich hier bei euch unten, weil ich nicht wusste, was mich erwartet, einen Parkplatz gefunden habe.
Diesen Glücksmoment können wir gut nachvollziehen hier im Stadtgebiet, ja, mit all den Baustellen und strukturellen Unwägbarkeiten, die es hier manchmal noch gibt. Ja, das ist ein Glücksmoment. Nicole, hast du einen?
Ja. Wir sind ja hier in der Waschbar. Auf diesem Grundstück hier stand vorher ein kleines Haus, in dem der Küster gelebt hat. Und nach dieses Leid hat die Flut leider auch nicht überstanden. Es ist dann eine Containerlandschaft hier aufgestellt worden und die Fläche davor ist mit so grobem Kies bedeckt. Und vor 2 Jahren haben wir in einer kleinen Fläche, wo eigentlich nur wenig Erde übrig geblieben war, ein paar Blumen Samen ausgesät. Da ist inzwischen der Bambus wieder groß gewachsen. Also dazwischen wächst nichts mehr. Aber die Blumen haben sich ausgesät und wachsen inzwischen zwischen den Steinen. Also am Wochenende sind die ersten Blüten aufgegangen, die in diesem Kiesbett praktisch gedeihen. Und für mich ist das ein schönes Sinnbild, wenn man darüber nachdenkt, dass man eben auch auf steinigem Boden wachsen und blühen kann. Freut mich besonders.
Und ich glaube, ein weiterer Glücksmoment für die Waschbar und damit auch so ein bisschen für mich ist, dass der Küster, der hier vorher gelebt hat und auch die Flutnacht überlebt hat, dass der heute noch in seinem Wohnzimmer Kaffee trinken kommt. Nun ist das Wohnzimmer die Waschbar, ne, weil das Gebäude nicht mehr steht. Okay. Aber er kommt und freut sich, dass neben ist an dem Ort, das mal sein Zuhause war.
Ja. Deine Geschichte ging mir sehr unter die Haut. Ich hatte zwischendurch Gänsehaut und musste ein paar Mal tief durchatmen. Vielen Dank, dass du die Geschichte geteilt hast.
Gerne.
Wir schauen nochmal, sind wir wieder gut hier angekommen, sitzen wir kräftig auf dem Stuhl, atmen nochmal dreimal tief durch. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit,
gerne,
dass du auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, übers Leben. Bis dahin, alles Gute. Bis bald.
Tschüss.